Jest Radio Jerevan.
Radio Jerevan.
Radio Jerevan of Radio Koras.
Radio Koras.
Come on!
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delphi.
Willkommen am Nachmittag auf Radio Jerewan und natürlich Ihrem freien Radio der Wahl. Einmal mehr in der Eroberung der Natur, einem Buch von David Blackburn, einem britischen Kulturhistoriker, der sich mit der Entwicklung und der Betrachtung der deutschen Landschaft in den letzten 250 Jahren beschäftigt hat. Und in der heutigen Stunde wollen wir uns der Nazi-Ideologie widmen, die sich mit der polnischen Landschaft beschäftigt hat, um sie quasi im rassischen Sinne urbar zu machen, also Rasse, Bodengewinnung und Völkermord Hand in Hand. Und das Ganze anhand der Pripyat-Sümpfe im Süden Warschaus, wo ein Martin Bürgener noch vor 1933 bewogen hatte, von einer Eindämmung der Slawen zu sprechen und Theodor Oberländer veranlasste, Agrarreformen in Polen zu fordern, die als Abzugskanäle fungieren würden, um die überschüssige Landbevölkerung, Polen ebenso wie Juden, abzuziehen. Einer der Mitarbeiter Konrad Meyers, Herbert Morgen, kehrte 1940 von einer Besichtigung der neu angegliederten Gebiete an der Warthe voller Verachtung für die Vernachlässigung des Wasserbaus durch die Polen zurück. Auf dem Gebiete der Stromregulierung haben die Polen praktisch nichts getan. Warthe und Weichsel versanden und überall erstrecken sich Überschwemmungsgebiete. Diesem Motiv begegnen wir immer wieder bei denen, die sich aufgerufen fühlten, die physische und ethnische Landschaft des Ostens umzugestalten. Hier haben wir zum Beispiel den Planer Erhard Meding, der gegen eine verwüstete Raublandschaft vom Leder zieht, die von Polen bewohnt wird, sterile Halden und Abbauflächen von Dämpfen und Gasen überlagert, von eklen Gewässern durchsetzt, so dass man sich in einer grauenhaft fantastischen Unterweltlandschaft, aber nicht im Lebensbezirk der Menschen auf der Erde wähnt. Eine Welt weit entfernt von dem grünen Garten, der von der deutschen Hochkultur geschaffen wurde. Ja, so viel zur Umweltpolitik der Deutschen während der Besatzungszeit in Polen. Medings Fachkollege Heinrich Wiebking Jürgensmann, der schlug in einem Aufsatz für die SS-Zeitschrift Das Schwarze Korps dieselben Töne an. Sein Ausgangspunkt waren die Wasserwüsten der norddeutschen Tiefebene, die nach der letzten Eiszeit entstanden waren. Nachdem das Eis sich zurückgezogen habe, so Wiebking Jürgensmann, sei im Lauf der Jahrhunderte eine Sache deutlich sichtbar geworden. Messerscharf trennen sich in der Landschaft die Geister und Kräfte menschlicher Rassen. Die parasitären, heuschreckenartigen Völker der Steppe waren in den Augen des Autors zu träge, ihren Boden zu bewahren, indem sie die Hochwasser eindämmten, die ihnen hinwegspülten oder den Wind aufhielten, der Sand darüber wehte, während die germanische Rasse bewusst die Erdoberfläche, den Boden, den Wasserkreislauf und soweit es möglich ist, auch das Klima gestaltet. Während sie es zugelassen hatten, dass ihre fruchtbare Schwarzerde austrocknete oder ruiniert wurde, haben wir Flüsse abgeleitet, Polder unter die Meeresoberfläche höchster Fruchtbarkeit zugeführt, Sümpfe und Moore entwässert und haben am Ende der Landschaft ein menschliches Gepräge, unser eigenes Antlitz gegeben. Diese Rassentaxonomie ermöglichte es, slawische Trägheit und jüdisches Parasitentum aus der Landschaft abzulesen und dem gesunden deutschen Siedlungsdrang gegenüberzustellen. Und das war eines der Fundamente der NS-Ideologie. In den späten Kriegsjahren schrieb Gerda Bormann an ihren Mann, den Leiter der Parteikanzlei und den Sekretär des Führers, einen Brief, in dem sie ihm von einer Rede eines Kreisleiters namens Stedde berichtete. Sie gab Städtes parteiübliche Rassentypologie wieder, deutsche Bauern, nomadische Slawen, parasitäre Juden, und fügte hinzu, wir müssen feststehen, sagte der Kreisleiter, wie ein starker Deich. Wenn wir das nicht täten, werde die Flut unseren benachbarten Boden wegschwemmen und alles zerstören, was unsere Ahnen geschaffen haben. Eines der bemerkenswertesten Beispiele für diese Verknüpfung zwischen Rasse und Deichbau oder Kultivierung des Bodens stammte von Reinhard Heydrich. Bemerkenswert, weil Heydrich gewöhnlich als die Verkörperung einer nüchternen, rationalen, technokratischen Kälte gesehen wird. In seiner ersten Rede als neu ernannter Reichsprotektor Böhmen und Mähren wählte er die folgende Metapher zur Beschreibung der Aufgabe der deutschen Rasse im Osten. Das sind die Räume, die man eigentlich behandelt wie die Eindeichung neuen Landes an der Küste, indem man ganz im Osten einen Wehrwall zieht von Wehrbauern, um dieses Land einmal abzuriegeln gegen die Sturmflut Asiens, und dass man durch die Querwälle unterteilt, um allmählich diesen Boden für uns zu gewinnen, indem man weiterhin am Rande des eigentlichen Deutschland, das vom deutschen Blut besiedelt wird, immer langsam einen deutschen Wall vorlegt nach dem anderen, damit man nach dem Osten hinaus durch deutsche Menschen, die deutschen Blutes sind, die deutsche Besiedlung vortragen kann. Diese Polder würden in Böhmen und Mähren beginnen, sich auf den großpolnischen Raum und schließlich auf die Ukraine ausdehnen. Die Verbindung zwischen Rasse und Urbarmachung mit ihrem entmenschlichen Blick auf die nicht-deutschen Rassen hätte kaum deutlicher zum Ausdruck gebracht werden können. Die Pläne zur Trockenlegung der Pripjet-Sümpfe enthielten eine zusätzliche, deutlich sichtbar mörderische Komponente, den natürlichen Verbrauch, der durch die Zwangsarbeit erreicht würde. Das war eine weitere alle Differenzen einschließende Konstante im Denken der Nationalsozialisten. Hierüber gab es weder zur Zeit des Madagaskar-Plans, die Juden betreffend, noch später, als sich der Blick nach Osten richtete, einen Dissens. Bereits im Oktober 1939 wurde im Generalgouvernement die Zwangsarbeit eingeführt in den Ghettos und den Zwangsarbeiterlagern, wo Juden unter schlimmsten Entbehrungen Schwerstarbeit verrichten mussten, wurde sie 1941 noch verschärft. In Franks hämischen Worten vom 22. Januar 1941: Solange die Juden hier sind, sollen sie arbeiten, freilich nicht in dem Sinne, wie die Juden es früher getan haben. Es trifft zu, dass spätestens im Sommer die Wirtschaftsfachleute im Generalgouvernement mit ihrer Präferenz der Produktivität zu dem Schluss gelangten, dass eine jüdische Zwangsarbeit unter den gegebenen Umständen unproduktiv war. Doch es trifft ebenso zu, dass die Ghettos in den einzelnen Städten in vielen Teilen des Ostens noch lange jenseits des Punktes verwaltet wurden, an dem die Entscheidung getroffen worden war, alle europäischen Juden umzubringen. Die Ghettos wurden gerade deshalb weitergeführt, weil ihre Produktion genutzt wurde. Das geschah in Białystok und selbst in Lodz, das im Reichsgau Warteland lag, den Himmler germanisieren wollte. Außerdem waren es nicht nur die jüdischen Arbeitskräfte im Ghetto, die ausgebeutet wurden. Seit Anfang September 1941 bis zum Frühjahr 1942 wurden jüdische Zwangsarbeiter beim Bau der Durchgangsstraße 4 eingesetzt, eine Straßen- und Eisenbahnverbindung, die von Lemberg, also Lviv, in Galizien in die südliche Ukraine führte und mit der die Ostfront unterstützt und eine zukünftige Achse deutscher Siedlungen von Polen bis zur Krim gebildet werden sollte.
Deutsches Land haben, wo kein Pole und kein Jude mehr vorhanden sein wird. Das ist wahr.
Mehr noch. Als der Straßenbau erschienen den Nationalsozialisten die Sümpfe als der geeignete Ort, an dem man die Juden bis zur Erschöpfung und darüber hinaus arbeiten lassen könnte. Während einer Inspektionsreise im November 1939 mit Franks Stellvertreter Seiß Inquart wies SS-Brigadeführer Schmidt darauf hin, dass ein Gebietsstreifen entlang der Demarkationslinie am Sahn mit seinem stark sumpfigen Charakter als Judenreservat dienen könnte, welche Maßnahme womöglich eine starke Dezimierung der Juden herbeiführen könnte. Die Arbeitsbrigaden aus den Zwangsarbeiterlagern und den Ghettos im Generalgouvernement wurden häufig zu Flussregulierungs- und Entwässerungsprojekten eingesetzt. Und das galt auch für das Herz der Finsternis des SS-Reichs, das Vernichtungslager Auschwitz. Das Lager wurde auf den Sümpfen Oberschlesiens errichtet. Sein Kommandant Rudolf Höss schilderte später, wie Himmler ihm während eines Besuches Anfang März 1941 befahl, das Lager als das große Lager im Osten auszubauen und insbesondere die Häftlinge in der größtmöglichst auszubauenden Landwirtschaft einzusetzen und damit das ganze Sumpf- und Überschwemmungsgebiet an der Weichsel nutzbar zu machen. Als Primo Levi Auschwitz später als den Anus Mundi bezeichnete, die letzte Kloake des deutschen Universums, hatte er durch die Köpfe seiner Verfolger gedacht, für die Entwässerung sowohl eine Metapher als auch eine Realität war. Mörderische Absichten kennzeichneten das Denken aller führenden nationalsozialistischen Akteure, wenn sie die Fäden der Rasse, der Bodenkultivierung und der Zwangsarbeit zusammenzogen. Das Ziel einer natürlichen Verminderung der Juden, wie Heydrich es auf der Wannsee-Konferenz im Januar 1942 genannt hatte, wurde entschlossen verfolgt. Doch der Gedanke, Juden und Polen zu produktiver Arbeit zu zwingen, kam nicht erst später auf. Der Unterwerfung Polens und der erwarteten Vernichtung der Sowjetunion lagen viele und ganz verschiedene Motive zugrunde. Zu ihnen gehörte der Drang nach Lebensraum, ein brutaler Rassenutopismus, verbunden mit einer Verachtung für minderwertige Rassen und das Gefühl einer geopolitischen Sendung. Doch von diesen Motiven schwer zu trennen war ein weiteres: die Aussicht auf Plünderung, die Gelegenheit, sich der Ressourcen des Ostens zum Nutzen Deutschlands zu bemächtigen und sie auszubeuten. Das war Hitlers Perspektive und sie galt für alle deutschen Behörden und Einzelpersonen, die im Osten engagiert waren. Gauleiter in den annektierten Gebieten, Görings Amt für den Vierjahresplan, Alfred Rosenbergs Reichsministerium für die deutschen Ostgebiete, die Organisation TOT, von der die Autobahnen gebaut wurden, Privatunternehmen, die im Osten eine Monopolstellung erhalten sollten, die Quartiermeister der Wehrmacht, das Generalgouvernement und das weitgespannte SS-Imperium. Sie stritten sich um Nuancen, um Taktik und vor allem um die Rechtsprechung, aber nicht um die zentrale Idee, dass der Osten Deutschland mit Lebensmitteln, Fasern, Energie, Land für Siedler und Zwangsarbeiter versorgen würde. Dieser Akzent auf einer produktiven Leistung wurde ganz offen zum Ausdruck gebracht. Mitte Juni 1941 äußerte Hitler, die Völker des Ostens hätten Deutschland wirtschaftlich zu dienen. Er verglich den Osten mit einem großen Kuchen. Die Deutschen hätten die Aufgabe, den riesenhaften Kuchen handgerecht zu zerlegen, damit wir ihn erstens beherrschen, zweitens verwalten und drittens ausbeuten können. Die Unbeholfenheit dieses Vergleichs beeinträchtigte weder die Klarheit der Absicht, noch verschleierte sie das Entsetzliche daran. Goebbels, der eleganter zu formulieren wusste, nannte den Konflikt in Russland einen Krieg für Getreide und Brot, für einen vollgedeckten Frühstücks-, Mittags- und Abendtisch. Für Gauleiter Arthur Greiser war es die Aufgabe des Reichsgaus Warteland, Getreide, Getreide und nochmals Getreide zu produzieren. Und eines der Themen, die sich durch die 38 geschönten und dennoch selbstbelastenden Bände von Hans Franks Diensttagebuch ziehen, ist der Stolz auf die produktive Leistung des Generalgouvernements, die 600.000 Tonnen Brotgetreide und 300 Millionen Eier, die in einem Jahr ins Reich geschickt wurden, die mehreren tausend Tonnen Speisefett, Gemüse und Saatgut, die enormen Mengen an Lebensmitteln, die der Wehrmacht geliefert wurden, das von ihm verwaltete Territorium hatte, wie Frank es unbescheiden ausdrückte, Wunder vollbracht.
Auch die Männer des Reichsarbeitsdienstes bewähren sich im besonderen Maße bei der Wiederherstellung der zerstörten Straßen und Brücken. Nach kurzer Zeit bereits können unsere Soldaten über die neu geschlagenen Brücken ziehen.
Wir hören David Blackburns Eroberung der Natur und sind bei Rasse, Bodengewinnung und Völkermord im Osten Polens angelangt. Im Frühjahr und Sommer 1941, dem zeitlichen Scharnier des Krieges und des Holocaust, legten die Planer in der SS und im Generalgouvernement umfassende Pläne zur Trockenlegung der Pripjet-Sümpfe vor. Ihre Pläne verbanden ein Dogma, die geistige Verknüpfung zwischen Rasse und Urbarmachung, mit Zwangsarbeit, die zweifellos den erwünschten natürlichen Verbrauch der Juden zur Folge haben würde, und der Aussicht auf eine deutsche Herrschaft über ein Gebiet, das in der Überzeugung der Fachleute ein produktives Potenzial hatte und eine lebenswichtige geopolitische Drehscheibe war. Doch dazu kam es nicht. In den Sümpfen tötete man die Menschen nicht langsam durch brutale körperliche Arbeit und Auszehrung. Vielmehr wurden die Sümpfe eine Stätte unmittelbaren Mordens. Zwar erklärte Otto Rasch, der die Einsatzgruppe C befehligte, eine der vier mobilen Einheiten unter dem Befehl der SS, noch Mitte August, dass die überzähligen jüdischen Massen, nämlich zur Kultivierung der großen Pripjet-Sümpfe sowie der Sümpfe am nördlichen Dnieper sowie an der Wolga ausgezeichnet werden und verbraucht werden können, doch seine Vorstellungen waren bereits überholt. Zwei Wochen zuvor hatte der Reichsführer SS etwas ganz anderes befohlen. Der höhere SS- und Polizeiführer von dem Bach Zelewski hatte bei Himmler die SS-Kavalleriebrigade für eine Vernichtungsaktion gegen angebliche Partisanen in der Polesie gefordert. Daraufhin besuchte Himmler am 31. Juli die Stadt Baranowitschi am Nordrand der Pripyat-Sümpfe. Am nächsten Tag erließ er folgenden Funkspruch: Ausdrücklicher Befehl des RFSS, sämtliche Juden müssen erschossen werden, Judenweiber in die Sümpfe treiben. Hermann Fegelein, der Kommandeur der SS-Reiterbrigade, berichtete später, das Wasser in den Sümpfen sei zu seicht gewesen, um darin zu ertrinken. Doch bis Mitte August hatte die Brigade zwischen Baranowitschi und Pinsk 15.000 Menschen umgebracht, 95% davon waren Juden. An manchen Stellen ermordeten sie nur Männer, an anderen Männer, Frauen und Kinder. Die deutsche Wehrmacht trug keine unmittelbare Verantwortung für diese Morde, aber sie machte sich der Mittäterschaft schuldig, da die Wehrmachtsoffiziere bereitwillig die Behauptung übernahmen, dass Juden jeglichen Alters und beiderlei Geschlechts als Verbindungsleute zwischen den Partisanengruppen fungierten. Die Mitschuld der Wehrmacht an den Ereignissen in den Pripyat-Sümpfen in dem August war lediglich ein lokales Beispiel für eine umfassendere Verrohung der Wehrmacht im Kielwasser des Unternehmens Barbarossa. Ihre Duldung der Einsatzgruppen der SS, ihre widerspruchslose Befolgung des Kommissarbefehls, gefangene Politkommissare der Roten Armee zu töten, ihre mörderische Behandlung der russischen Kriegsgefangenen, von denen bis Februar 1942 mehr als 1,5 Millionen umgekommen waren, ihre Operationen gegen Partisanen, die weit über die Gebote militärischer Sicherheit hinausgingen, all dies gerechtfertigt als Teil eines Kampfes gegen den jüdischen Bolschewismus.
Alles Lebensschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus. Die tiefer stehen als jedes Tier.
Der Herbst 1941 war die entscheidende Phase auf dem Weg zum Holocaust. Die Aktivitäten der mörderischen Einsatzgruppen nahmen zu. Es wurden Pläne erarbeitet, Auschwitz zu erweitern und weitere Todeslager zu errichten. Und Anfang Dezember wurden in Chelmno Versuche mit Gaswagen, also fahrbare Gaskammern, gemacht. Noch während des Aufbaus der Vernichtungsmaschine wurde das Treiben in die Sümpfe weiterhin als Euphemismus für die Morde gebraucht. Man begegnet ihm wiederholt im Herbst 1941 in den Monologen Hitlers. Zwei dieser Gelegenheiten sind besonders bedeutsam. Am 25. Oktober ließ er sich einmal mehr über die Juden aus. Diese Verbrecherrasse hat die 2 Millionen Toten des Weltkrieges auf dem Gewissen, jetzt wieder 100.000. Sage mir keiner, wir könnten sie doch nicht in den Morast schicken. Äußerungen, die gewöhnlich als Beleg dafür genommen werden, dass Hitler dem Befehl Himmlers vom 1. August in Baranowitschi wohl bekannt war. Keine 2 Wochen später kam Hitler erneut auf dieses Thema zu sprechen, als er seine gewohnte Verachtung für unlogische Professoren äußerte. In 2000 Jahren werden sie behaupten, wir seien aus den Sümpfen hervorgegangen, wenn sie über die Herrschaft der Bewohner der Ukraine grübeln, während wir doch in die Pripyat-Sümpfe die Ureinwohner getrieben haben, um uns selber in den fruchtbaren Gefilden anzusiedeln. In keinem der beiden Fälle durfte es schwerfallen, den Sinn von in die Sümpfe treiben zu dechiffrieren. Spätestens 1942 war die Idee einer Landgewinnung nichts anderes als eine Fiktion, ebenso wie im Fall der 3000 Juden, die im Sommer 1941 aus dem ostgalizischen Drohobych in das Todeslager Belzec deportiert wurden, angeblich weil sie benötigt wurden, um die Pripyat-Sümpfe trockenzulegen. Selbst unter Beibehaltung der Fiktion waren dies Menschentransporte, über die jene, von denen sie durchgeführt wurden, nicht sprechen durften.
Ich schlage den Weg zu einem Schülerheim ein, wo meine Eltern vielleicht untergekommen waren. Unterwegs gehe ich an einem kleinwüchsigen Mann vorbei und im Vorbeigehen denke ich, das könnte Vater sein. Nach ein paar Schritten kehre ich um, hole den anderen ein und Vater? Er war grau geworden. Er muss wohl vor dem Krieg seine Haare gefärbt haben, dachte ich. Er schaute mich an. Henrik! Dann fielen wir einander in die Arme.
Und wir kommen zu David Blackburns Eroberung der Natur, Naturschutz und Eroberung. Die Pripyat-Sümpfe dienten nicht nur selbst als Mordstätte, sondern auch als Tarnung für die Morde in den Lagern. Soweit sind die Dinge klar. Weniger klar ist, warum das Projekt, die Sümpfe trocken zu legen, aufgegeben wurde. Nicht, dass mit der Errichtung der Vernichtungslager die Zwangsarbeit von Juden und deren Tötung durch Arbeit aufgehört hätte. Juden mussten sich noch immer beim Bau der Durchgangsstraße 4 zu Tode arbeiten und das Todeslager in Chelmno wurde errichtet, um unproduktive Juden aus Lodz zu töten, während das Ghetto produktiv weiter betrieben wurde. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass Hitler persönlich das Landgewinnungsprojekt untersagt hatte. Und warum? Weil die Pripyat-Sümpfe sich gut als Truppenübungsplätze eigneten, aber auch, weil sich ihre Trockenlegung unter Umständen negativ auf das Mikroklima ausgewirkt und zur Versteppung geführt hätten. Es ist die wahrscheinlichste Erklärung, die sich jedoch nicht ohne den Rest eines Zweifels beweisen lässt. Wie bei so vielen Entscheidungen, die zu Hitler zurückführen, gibt es keine ununterbrochene schriftliche Befehlskette und wir müssen uns mit Schlussfolgerungen begnügen. Hitler sagte im August und im September, Sümpfe wollen wir nicht bewältigen, ohne näher darauf einzugehen, was wiederum typisch für ihn war. Und die Angelegenheit wird noch komplizierter durch den Umstand, dass in den Jahren 42-43 noch grandiosere Pläne zur Trockenlegung der Pripyat-Sümpfe wieder auflebten, und zwar durch den Planer Gottfried Müller im Reichskommissariat Ostland sowie Arthur Seyß-Inquart, bis Mai 1940 der Stellvertreter Hans Franks im Generalgouvernement, danach Reichskommissar für die besetzten Niederlande. Beide Pläne sahen den massenhaften Einsatz von holländischen Kolonisten vor, um die Polesie urbar zu machen und zu besiedeln, und enthielten etwas von dem technokratischen Utopismus der Projekte von 1941, auch wenn sie jetzt vor dem Hintergrund einer zunehmenden Partisanentätigkeit in den Sümpfen formuliert wurden. Doch wenn wir davon ausgehen, dass Hitler das ursprüngliche Projekt 1941 zumindest teilweise aus ökologischen Gründen stoppte, dann stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis eine Eroberung der Natur und der Naturschutz in der nationalsozialistischen Politik zueinander standen und in welcher Weise beides mit Rasse und militärischer Eroberung verknüpft war. Waren die Nationalsozialisten unter der Oberfläche wirklich Natur- und Umweltschützer, mörderische Vorläufer der heutigen Grünen? Und wenn ja, gab es so etwas wie einen perversen Zusammenhang zwischen Völkermord und ökologischer Sensibilität, der erklären könnte, warum die Nationalsozialisten bestrebt waren, Feuchtgebiete und Wälder zu schützen und gleichzeitig die Menschen, die dort lebten, zu ermorden? Hier stehen wir vor einem echten Rätsel. Seine Lösung liegt in den deutschen Vorstellungen vom Osten. Zwischen dem deutschen Naturschutz und dem Nationalsozialismus bestanden zahlreiche unleugbare Affinitäten. Beide teilten einen Affekt gegen Großstädte und einen kalten Materialismus, betonten die Tugenden des Organischen und des Traditionellen, machten einen ungezügelten liberalen Kapitalismus verantwortlich für die Bedrohung der Schönheit der Landschaft und waren sich sogar in einer ganzen Reihe von spontanen Abneigungen einig gegen Beton, da dies ein undeutscher Baustoff sei, Werbeplakate, die das Bild ländlicher Gebiete verschandelten, die Anpflanzung nicht bodenständiger Bäume und Sträucher. Und diese gemeinsame Ablehnung des Fremden ließ einen dunklen gemeinsamen Grund vermuten. Viele Naturschützer hegten einen unter Konservativen in der Weimarer Republik stark verbreiteten Antisemitismus und einige der prominentesten unter ihnen, Walter Schönichen, Hans Schwenkel, schrieben in ungeniert rassenbiologischen Begriffen über ein deutsches Volk, das in seinem Heimatboden wurzele und eins mit der Natur sei, jedoch von der Wurzellosigkeit der Städte bedroht werde. Eine weitere bekannte Figur innerhalb der Bewegung, Paul Schulze Naumburg, wurde 1932 für die NSDAP in den Reichstag gewählt. Die meisten führenden Naturschützer begrüßten im Jahr darauf die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Die Begeisterung war das Ergebnis von etwas, das sie mit den Nationalsozialisten gemein hatten, aber auch von etwas, von dem sie mit einer gewissen Berechtigung nur glaubten, dass sie es mit den Nazis teilten. Nehmen wir als Beispiel Walter Daré, den ehemaligen Schweinezüchter, der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft und Reichsbauernführer wurde. Wenn Daré nicht gerade die Bedrohung der deutschen Rasse an die Wand malte, die von Juden, farbigen Verbrechern, geistig Minderwertigen oder sonst mit schweren Erbkrankheiten Behafteten ausging, propagierte er eine autarke, organische Landwirtschaft und die Vorzüge einer Bedarfsbefriedigungswirtschaft. Wirtschaftliche Dezentralisierung, ein Verbot von Insektiziden, Maßnahmen für den Schutz von Säugetieren, Vögeln und Wäldern, das waren Anliegen, die Daré mit führenden Blut- und Boden-Nationalsozialisten wie Heinrich Himmler und Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess teilte. Himmler, Hess und Goebbels waren alle Vegetarier. Andere Figuren in der Partei interessierten sich für die Möglichkeiten von Wind- und Solarenergie. In Alwin Seifert, einem ehemaligen Gartenarchitekten und Protégé von Fritz Todt, dem Verantwortlichen für den Autobahnbau, hatten die Nationalsozialisten sogar einen Missionar, der die Sprache der aufkeimenden Umweltschutzbewegung sprach. Und dann gab es den obersten Vegetarier und Naturfreund Deutschlands. Die verschwommenen Ansichten des Führers und die wechselnden Gegenstände seiner Begeisterung waren in vieler Hinsicht typisch für die nationalsozialistischen Vorstellungen von der Natur. Und dennoch gab es einige Konstanten. Hitler äußerte häufig seine Achtung vor der Natur als der primäre Ort des Kampfs ums Dasein, wobei er darwinsche Prinzipien innerhalb einer auf die Rasse gegründeten Weltsicht falsch anwandte. Sein Verständnis von Tieren verband diese fixe Idee, also Achtung gegenüber Raubtieren, mit einer triefenden Sentimentalität. Hitler versicherte der Gründerin des Bundes für Vogelschutz, Lina Hähnle, der deutschen Vogelmutter, er werde seine schützende Hand über die Hecken halten und verstärkten Vogelschutz wünschen. Es gab sowohl Taten als auch Worte. Eine Fülle nationalsozialistischer Gesetze wurde während der ersten 2,5 Jahre der Machtergreifung der NSDAP erlassen. Zwischen April und November 1933 wurden gesetzliche Vorschriften für das Schlachten von Tieren und Gesetze gegen Grausamkeit an Tieren und schließlich am 24. November ein Reichstierschutzgesetz erlassen. Das erste dieser Gesetze gegen die rituelle Schlachtung von Tieren kam zugegebenermaßen einer seit langem erhobenen Forderung eingefleischter deutscher Antisemiten nach, die bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts zurückging. Doch die Maßnahmen insgesamt setzten neue Maßstäbe. Wesentlich engere Grenzen wurden im Hinblick auf die Benutzung von Tieren in wissenschaftlichen Experimenten gezogen und das Gesetz gegen die Misshandlung von Tieren wurde verschärft, indem der bisherige Begriff absichtliches Quälen durch unnötiges Quälen ersetzt wurde. Im Januar 1934 erfolgte ein neues Gesetz zum Waldschutz. Schließlich wurde 1935 das bahnbrechende Reichsnaturschutzgesetz verabschiedet, das für lange Zeit auch in den Jahrzehnten nach Kriegsende in beiden deutschen Staaten einen fundamentalen rechtlichen Rahmen für den Naturschutz bildete. Was sollen wir von all diesen Aktivitäten halten? Der Naturschützer Hans Klose, der am Entwurf des Reichsnaturschutzgesetzes beteiligt war, verwies später stolz auf die 800 Naturschutzgebiete, die bis 1940 eingerichtet worden waren. Doch mindestens die Hälfte von ihnen existierte unter einem früheren preußischen Gesetz bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Die Reichsstelle für Naturschutz war personell unterbesetzt und ein Großteil der Arbeit wurde von ehrenamtlichen Beauftragten übernommen, zumeist pensionierte Beamte oder Lehrer, die sich bemühten, die Aneignung ihrer Schutzgebiete durch Wirtschaftsunternehmen und Planungsämter zu verhindern, ohne eigene Machtbefugnisse und häufig ohne eine Grundausstattung in einem Büro oder eine Schreibkraft. Sie waren einfach überfordert. Das Naturschutzgebiet Voistenteich auf dem Woltermannsberge in Nordwestdeutschland zeigt dies deutlich. Ein Feuchtbiotop mit reichem Vogelleben wurde das Gebiet 1936 unter Schutz gestellt. Bis 1943 war das 20 Hektar große Gebiet vollständig von der Erdgasindustrie zerstört. Naturschützer wurden häufig nicht einmal zu Großprojekten angehört. Gesetzliche Vorschriften und geübte Praxis waren auch in anderer Hinsicht zwei verschiedene Dinge. Während der Nationalsozialismus dem Natur- und Landschaftsschutz in den Stundenplänen der Schulen immer mehr Platz einräumte, wurden weiterhin große Talsperren in Verbindung mit Wasserkraftwerken gebaut und das Reichsautobahnprogramm nahm seinen Anfang. In beiden Fällen war die Rolle des Naturschutzes marginal und beschränkte sich auf ästhetische Fragen. Die Einfügung der Bauten in den Rhythmus der Landschaft sollte so harmonisch wie möglich erfolgen. Umwelterwägungen wurden von militärischen Erfordernissen übertrumpft und Priorität hatten die Wirtschaftspläne, dank deren die Mittel für den Krieg bereitgestellt wurden. Das galt ganz besonders ab 1936 unter Görings Vierjahresplan. Durch die Doppelrolle Görings war ein Interessenkonflikt vorprogrammiert, da dieser den Auftrag hatte, die Wirtschaft auf Touren zu bringen und gleichzeitig die Natur zu schützen. Wenn die Interessen des Naturschutzes und die der Wirtschaft aufeinander trafen, was häufig genug vorkam, waren es unweigerlich die Ersteren, die das Nachsehen hatten. Es gab womöglich einen noch schärferen Konflikt zwischen den Geboten des Naturschutzes und dem Ziel einer Kultivierung von Boden. Denn die Gewinnung von Neuland und eine innere Kolonisierung war für die NS-Politik von zentraler Bedeutung. Das Tempo der Landgewinnung hatte sich nach 1919 verstärkt, nachdem Deutschland durch den Versailler Vertrag territoriale Verluste hatte hinnehmen müssen. Im Dritten Reich beschleunigte sich der Prozess erneut. Sümpfe und Moore wurden entwässert, an der Nordsee wurden durch Eindeichung Neuland gewonnen. 1936 schilderte ein Autor der Gartenlaube diesen erneuten Kampf zwischen Mensch und Meer in dem politischen Jargon, der jetzt erwartet wurde. Und wenn es jetzt mehr noch denn früher gilt, raumhungrigem Volk, das siedeln will, die eng gesetzten Grenzen der Heimat zu weitern mit Waffen des Friedens, mit ausdauernd Arbeitskraft, so ist es hier und nach den alten Eindeichungsmethoden. Das Neue daran war das Tempo, in dem das Land dem Meer abgerungen wurde. Im Tümlauer Kog, im Schleswig-Holstein, konnte man kräftige, wetterharte Menschen schaffen sehen. Hacke und Spaten fliegen im Arbeitstakt, höher hebt sich die Kappe des Deichs. Nicht weniger als 900 Mann arbeiteten an diesem Projekt zur Neulandgewinnung, dem späteren Hermann Göring-Polder. 3 Jahre später berichtet Hans Pflug über die großen Projekte einer Trockenlegung von Mooren im Emsland in einer ähnlich ideologisch aufgeladenen Sprache. Das Wort Emsland allein wurde zu einem Programm des wirtschaftspolitischen Neuaufbaus in Deutschland. Das Leben in der Öde der Moore in den abgelegenen Lagern bei schwerer körperlicher Arbeit ist nicht leicht, aber in dem Werk lösen sich die einzelnen Jahrgänge der Arbeitsmänner einander ab und eines Tages wird aus dem brachliegenden Unland ertragreicher Acker- und Weidebauten geworden sein. Das war das alte Heldenepos vom Land, das der Natur abgerungen wurde, in neuen politischen Kleidern und vom nationalsozialistischen Regime für propagandistische Zwecke aufbereitet. Die Institution, die den größten Teil dieser Arbeit übernahm, war der Reichsarbeitsdienst, der RAD, 1931 von Reichskanzler Heinrich Brüning ins Leben gerufen, um der Massenarbeitslosigkeit zu begegnen, wurde sie von den Nationalsozialisten vermittels einer Art Zwangsrekrutierung junger Männer zu einer Organisation, die 1939 340.000 Mitglieder zählte. Der RAD hatte jetzt die Aufgabe, die Volksgemeinschaft zu fördern. In den Worten seines Führers Konstantin Hiel war es seine Intention, bei der Arbeit und durch die Arbeit am deutschen Heimatboden den neuen deutschen Menschen nationalsozialistischer Prägung zu formen, Blut und Boden unseres Volkes wieder miteinander in Verbindung zu bringen. Das utopische Ziel war es, die Landflucht in Deutschland aufzuhalten und die Kolonisierung des Landes zu beleben, wie es von Wirtschaftsexperten der Partei wie Gottfried Feder und Franz Lavacek ausgeführt wurde. Es durchdrang die Ideologie des RAD bis in dessen Liedgut. Die erste Strophe eines Liedes lautete: Gott segne die Arbeit und unser Beginnen, Gott segne den Führer und diese Zeit, steh uns zur Seite, Land zu gewinnen, Deutschland zu dienen mit all unseren Sinnen. In einem anderen Lied sangen die Arbeiter: Unsere Spaten sind Waffen der Ehre, unsere Lager sind Inseln im Moor, dass sich das Land unserer Väter vermehre, dass sich die Heimat des Hungers erwehre, graben wir Acker und Ödland hervor. Zwei Aspekte sind hinter dieser verquasten Sprache zu erkennen. Der eine war die nationalsozialistische Vorstellung, eine innere Kolonisierung sei notwendig, weil Deutschland im Vergleich zu anderen Nationen ein Volk ohne Raum sei, wie der Titel eines Mitte der 20er Jahre erschienenen, überaus erfolgreichen und bekannten Romanes von Hans Grimm lautete. Die andere treibende Kraft war die Notwendigkeit, die Lebensmittelproduktion zu steigern, zumal landwirtschaftliche Nutzflächen zunehmend auf die Industrie, das Autobahnprojekt und die Wehrmacht für Truppenübungsplätze verloren gingen. Die nationalsozialistische Politik einer Wirtschaftsautarkie machte die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln immer schwieriger, je näher der Krieg heranrückte. Die Verwirklichung dieser Ziele bedeutete eine Preisgabe von Feuchtgebieten. Während dem Naturschutz die finanziellen Mittel entzogen wurden, erhielt der Reichsarbeitsdienst allein in den Jahren 34 bis 37 fast 1 Milliarde Reichsmark. Eine weitere Milliarde wurde in den Jahren 37 bis 40 für den 4-Jahres-Plan bereitgestellt, dessen Planer sich zum Ziel gesetzt hatten, 2 Millionen Hektar Land urbar zu machen. Diese fieberhafte Aktivität führte zu umfangreichen Eingriffen in bislang unkolonisierte Gebiete. In den oldenburgischen Hochmooren unterhielt der RAD 6 Arbeitslager, und diejenigen, die darin wohnten, waren weitgehend verantwortlich für die Tatsache, dass das noch verbliebene unkultivierte Moorland in Oldenburg in den 10 Jahren nach 1934 ein Drittel seiner Fläche einbüßte. Weiter südlich im Gau Westfalen-Nord wurde das 4000 Hektar große Weiße Wenn trockengelegt und die Flussbetten von Ems und Lippe wurden reguliert. In Sachsen-Anhalt wurde die unter Friedrich dem Großen begonnene Trockenlegung des Strömlings unter Hitler weitgehend abgeschlossen. Kein Wunder, dass die Naturschützer enttäuscht waren und sich sogar verraten fühlten. Ein Mann wie Walter Schönichen akzeptierte resigniert, dass Talsperren gebaut und Hochspannungsleitungen über Land gespannt werden müssten, da die Wirtschaft auf Energie angewiesen war. Der Naturschützer will nicht der Wirtschaft irgendwie in den Arm fallen, wie er beflissen beteuerte. Doch Schönichen war dem Zauber der Wildnis erlegen und für ihn war es schwerer, den Verlust von Feuchtgebieten und die Begradigung von Flüssen zu ertragen. Die Entwässerungsgräben und die regulierten Wasserwege des RAD ließen nichts zurück außer einer Geometrisierung und Betonisierung der deutschen Landschaft. Es war immer dasselbe Klagelied. Naturschützer schrieben Artikel und fischten auf dem Grabbeltisch nach Führerworten, die sie aufrichten könnten. Was nicht schwierig war, wenn man an Hitlers Neigung denkt, sich häufig und unbestimmt zu allem und jedem auszulassen. Einige von ihnen richteten damals ihre Bitten direkt an den Führer. Diese umfassenden Bodengewinnungs- und Flussregulierungsprojekte brachten es sogar mit sich, dass ein neues Wort Eingang in die deutsche Sprache fand: Versteppung. Als Hauptursache des Prozesses, der mit diesem Begriff beschrieben wird, hatte man bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts Eingriffe in den natürlichen Wasserhaushalt vermutet, die eine Senkung des Grundwasserspiegels zur Folge hatten. Doch erst nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Alarmrufe der Wissenschaftler vernehmlicher, als die zunehmende Wahrnehmung des Wassers als wertvolle nationale Ressource sich mit dem Umweltgedanken verband. In seinem 1922 erschienenen Buch »Gefahren der Entwässerung unseres Landes« prophezeite der Geologe Otto Jeckel eine düstere Zukunft, wenn die Dinge so weiterliefen wie bisher. Es werde eine allgemeine Austrocknung folgen und künftige Generationen würden mit den Folgen leben müssen, wenn die meisten Wiesen in Ackerland umgewandelt, die letzten Moore und Seen in Wiesen und ein großer Teil unserer Felder verdorrt sein werden. Die Idee selbst war also nicht neu, wohl aber der Begriff Versteppung in seinen negativen östlichen Untertönen, die an die asiatische Steppe denken ließen. Dennoch wird der Begriff in einem Wörterbuch aus dem Jahre 1934 noch nicht erwähnt. Die Person, die dafür sorgte, dass dies nachgeholt wurde, war Alwin Seifert, Leiter eines Teams von 30 Landschaftsanwälten, die unter Fritz Todt arbeiteten, um die Autobahnen in ihrer Linienführung der deutschen Landschaft anzupassen und an deren Rändern nur einheimische Gewächse anzupflanzen. Seifert war ein Kulturkonservativer mit einem fundierten Interesse an Umweltfragen. Zum Teil aufgeschreckt durch die amerikanischen Staubstürme wie Dust Bowls von 1934, vor allen Dingen in Oklahoma, erwähnte Seifert das Gespenst einer Versteppung erstmals in einer Rede vor einer Versammlung badischer Naturschützer 1936. Später im selben Jahr erschien sein Aufsatz »Die Versteppung Deutschlands« in der Zeitschrift »Deutsche Technik«. Er erregte großes Aufsehen, die Leser bestellten tausende von Sonderdrucken und der Aufsatz wurde zweimal in einer besser zugänglichen Aufsatzsammlung nachgedruckt. Seifert warnte vor einer Versteppung in Deutschland, falls der Grundwasserspiegel durch menschliche Eingriffe noch weiter sinken sollte. Vor allem kritisierte er den liberalen Kapitalismus der Weimarer Republik und seine mechanistischen Auffassungen von der Natur, doch ebenso unnachsichtig verurteilte er die Tätigkeit des Reichsarbeitsdienstes. Das war es, was seinen Aufsatz so brisant machte. An ihm entzündete sich eine heftige Debatte. Die Bavaria Film AG wollte auf der Grundlage der Warnungen Seiferts sogar einen Film mit dem Titel »SOS der Natur« produzieren. Politiker, Ingenieure, Meteorologen und RAD-Führer meldeten sich mit Gegenstimmen zu Wort. Sie warfen Seifert Ignoranz, Übertreibung und metaphysisches Denken vor. Selbst einige seiner Gesinnungsgenossen empfanden seine Warnungen als überzogen. Doch gab es auch Unterstützung von traditionellen Naturschützern sowie von Geologen und Ökologen wie August Thienemann, einer von 6 Hochschullehrern, die eine Erklärung abgaben. Der Aufsatz Seiferts habe Gedanken und Befürchtungen Ausdruck gegeben, die die Unterzeichneten seit Jahren hegen. Der wilde Alwin, wie er von seinen Gegnern apostrophiert wurde, war sich seiner Sache sicher und ließ sich nicht beirren. Sowohl Seifert mit seinen Warnungen nicht durchdrang, stand er unter dem Schutz von Rudolf Hess und Fritz Todt, beide Bayern wie er selbst. Am Ende sollte er sogar den Verlust dieser beiden Mentoren überleben, nachdem Hess im Mai 1941 seinen mysteriösen Flug nach Schottland unternommen hatte und Todt 9 Monate später bei einem Flugzeugabsturz umgekommen war. Bis dahin hatte die Lage sich verändert. Bis zum Kriegsbeginn mochten Naturschützer noch so nachdrücklich vor einer Versteppung warnen, ihre Stimmen wurden kaum zur Kenntnis genommen. Die Erfordernisse der Natur mussten hinter den Imperativen der beiden Ziele Lebensraum und Erzeugungsschlacht zurückstehen. Die Eroberung ausgedehnter neuer Territorien im Osten änderte die Lage. Deutsche Agrarexperten schrieben jetzt regelmäßig über die agrarische Neuordnung Europas. So wie die Herrschaft über Österreich und Norwegen die Aussicht auf die Übernahme von Wasserkraftwerken bot, So verhieß die Eroberung Polens und der UdSSR Land für Siedler und die Produktion von Lebensmitteln. Der Osten war ein Ventil. Die Naturschützer Krause und Münker forderten in einem Aufsatz in der Zeitschrift Naturschutz 1941 ein Umdenken in der Kolonisierung von Mooren im eigenen Land, da Deutschland jetzt weiter im Osten Ellbogenfreiheit habe. Walter Schönichen sprach von der Gelegenheit, dass für die alten Kulturländer eine wesentliche Entlastung gegeben sein wird, als im Februar 1941 Pläne für die Invasion in die Sowjetunion und die Zukunft der Pripyat-Sümpfe gemacht wurden, gab Hitler seinen Moorerlass heraus und teilte dem Chef der Reichskanzlei Lammers mit, er wolle die bestehenden Moorgebiete in Deutschland erhalten, da sie das Klima vorteilhaft beeinflussten, zumal dieser Krieg uns in reichlichem Maße neues Wald- und Ackerland brachte. Alwin Seifert, der von diesem scheinbaren Aufschub durch Fritz Todt erfuhr, war ebenso erfreut wie andere alte Naturschützer, so zum Beispiel Hans Schwenkel. Wie sich herausstellte, reagierten das Reichslandwirtschafts- und das Reichswirtschaftsministerium negativ. Das eine bestritt einfach, dass die Trockenlegung von Mooren nachteilige Folgen für den Wasserhaushalt und das Klima habe, das andere beharrte darauf, dass Torf ein unverzichtbarer Rohstoff sei. Die Angelegenheit verlief sich schließlich während der Folgejahre im Sande. Das Gerücht ging um, dass der nie veröffentlichte Erlass zurückgezogen worden sei. Doch die Debatte machte den Zusammenhang zwischen militärischen Eroberungen und Feuchtgebieten deutlich und sie zeigte, dass Hitler für die Warnungen vor einer Versteppung ein offenes Ohr hatte. Die Eroberungen im Osten machten es möglich, über eine Lockerung der Erzeugungsschlacht in der Heimat nachzudenken. Sie brachten den Naturschützer Walter Schönichen sogar auf die Idee, ausgedehnte Nationalparks in Österreich und einem von Deutschland beherrschten Osteuropa zu schaffen, eine Möglichkeit, die auch dem in Österreich geborenen Seyß-Inquart zusagte. Man konnte hier durchaus von einem Naturschutzimperialismus sprechen. Ein berühmtes Beispiel ist Hermann Göring mit seinem Interesse für den Wald von Białowieża in Polen, wo dem Reichsjägermeister das Wasser im Munde zusammenlief, bei dem Gedanken an eine Wiesentjagd, während der Beauftragte für den Vierjahresplan stärker an den Sägemühlen und einer Terpentinfabrik interessiert sein musste. Was sich schließlich durchsetzte hier oder in den Pripyat-Sümpfen, lag ganz allein in der Hand des despotischen Besatzers. Der Luxus einer Rücksichtnahme auf die Umwelt in dieser Größenordnung war ebenso wie der Völkermord ein Nebenprodukt der Eroberung.
Krakau, die alte deutsche Stadt an der oberen Weichsel, von Deutschen einst erbaut, von deutschem Bürgerfleiß gestaltet, wurde vom 16. Jahrhundert ab mehr und mehr von den Typen des Ostens überschwemmt, die das Straßenbild schließlich beherrschten.
Die deutschen Planer im Osten behaupteten stets, dass sie einen Ausgleich herstellen wollten zwischen den Erfordernissen der modernen Wirtschaft und den Ansprüchen der Natur. Konrad Meyer, der die Einführung zu einem 1943 erschienenen vorläufigen Planungsbericht über neue Dorflandschaften verfasste, forderte eine Synthese aus Tradition und Revolution, Natur und Technik. Beide Elemente hinterließen in den Planungsdokumenten ihre Spuren. Die Anziehungskraft der Technik ist unverkennbar. Aus dem ganzen Buch spricht eine bewusst moderne Haltung. Erhard Mäding äußerte den Unwillen vieler Planer gegenüber der romantischen Verbundenheit mit einer idyllischen Vorstellung von einer Landschaft. Die romantische Landschaft sei ja schön und gut, meinte Mäding, doch dahinter verbergen sich häufig Probleme des Alterns und des Verfalls. Das Werk im Osten richte sich auf etwas anderes. Die bewusst gestaltete Landschaft wird weniger idyllisch und in ihren Linien, Farbwerten und Formen einfacher. Sie wird aber auch größer sein. Sie wird nicht mehr wie die alte Kulturlandschaft fast als ein Erzeugnis natürlichen Werdens erscheinen. Sie wird erkennen lassen, dass sie in hohem Maße ein Erzeugnis menschlichen Geistes ist, eine Kulturform, ja, ein Kunstwerk. Herbert Frank hieb in dieselbe Kerbe, als er das Ziel der Planer beschrieb, die sich immer noch bemühten, die klaren neuen Formen zu vervollkommnen, die für ländliche Siedlungen in einem technischen Zeitalter angemessen seien, und anschließend die Gestaltung von Autobahnen und Brücken als Vorbilder anführte, an denen man sich orientieren müsse. Konrad Meyers Dienststelle mobilisierte Fachleute aller Richtungen, um diese technokratische Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Ingenieure, Architekten, Raumplaner, Geografen, Soziologen, Demografen, Bodenkundler, Förster, Botaniker und Pflanzenzuchtgenetiker. Ihre Visionen von einem modernen Osten kannten praktisch keine Grenzen. Von Leningrad bis zum Kaukasus würden deutsche Siedlungen an Autobahnen angebunden und an ein Stromnetz angeschlossen sein, sodass sie Melkmaschinen einsetzen konnten. Institute für Tropenmedizin würden neue Mittel zur Ausrottung der Malariamücke erproben, während ein spezielles Programm eine moderne Methode der Klimasteuerung entwickeln sollte. Wasserbauprojekte spielten eine zentrale Rolle. Heinrich Liebking-Jürgensmann erklärte gegenüber einem Interviewer vom ODAL, der Monatsschrift für deutsches Bauerntum, eins der wichtigsten Arbeitsgebiete ist ferner die Wasserführung, sowohl die Regulierung der kleinen und großen Flüsse als auch die Einhaltung und Wiederschaffung der Wassergräben in den einzelnen Feldfluren und die Anlage von Stauseen und Teichen. Ein weiteres wichtiges Arbeitsgebiet der Planer war die Verbesserung der Schiffbarkeit von Flüssen. Martin Bürgener gehörte zu den Fachleuten, die Pläne zur Neugestaltung der Weichselniederung erarbeiteten. Auch Bewässerungssysteme, ein wichtiger Bestandteil der Visionen für den Osten, hatten ihre Evangelisten. Für Gebiete wie die Ukraine wurde auf der Grundlage höchst fragwürdiger statistischer Zahlen erstaunliche Steigerungen der Ernteerträge prophezeit. Und auch die Wasserkraftanlagen müssen erwähnt werden, für die von den Planern im Osten geeignete Standorte gesucht wurden. Nachdem Hitler Fritz Todt im Juli 1941 obendrein zum Generalinspektor für Wasser und Energie ernannt hatte, sah dieser es als eine seiner Hauptaufgaben an, die Energiequellen der besetzten Länder für Deutschland und vor allem für seine Rüstungsindustrie nutzbar zu machen. Auch das Generalgouvernement nahm eine ganze Reihe von Wasserbauprojekten in Angriff. Sobald die Wasserwirtschaft im Oktober 1939 von der deutschen Besatzungsmacht übernommen worden war. Es gab Pläne für Flussbegradigung, Bodengewinnung, Bewässerung, Hochwasserschutz und die Nutzung von Wasserkraft aus den Karpaten. Wir können ihre Umsetzung in die Praxis anhand von Franks Diensttagebuch verfolgen, da Frank sich über den Fortgang der Arbeiten am Bug und an der Weichsel Bericht erstatten ließ, oder er besichtigte persönlich die Talsperre bei Rosnow, die im September 1941 fertiggestellt wurde, oder die späteren Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka, während diese sich noch im Bau befanden. Im Oktober 1943 konnten sich Frank und seine Berater nach dem Vortrag eines Zwischenberichtes über das seit Herbst 1939 geleistete zufrieden zurücklehnen. Eine 250.000 Hektar trockengelegtes Sumpfland, neue Deiche in einer Gesamtlänge von 225 Kilometern, begradigte Flüsse in einer Länge von 1.100 Kilometern, 3.600 Kilometer neue Entwässerungskanäle und das Wasserkraftwerk bei Rosnow am Netz. Vorgetragen wurde der Bericht von Josef Buhler, Franks Stellvertreter auf der Wannsee-Konferenz im Januar 1942. Der Osten diente den Deutschen als Versuchslaboratorium. Ähnlich wie die Kolonien Englands und Frankreichs waren die von Deutschen besetzten Gebiete ein Terrain, auf dem neue Ideen ausprobiert werden konnten. Jedenfalls war dies die Sicht der Siedlungsplaner, die überzeugt waren, dass neue Anlagen von Siedlungen, neuartige Baustoffe oder neue Prinzipien der Landschaftsgestaltung schließlich ins Altreich re-importiert würden. Doch soweit der Osten ein Experimentierfeld war, wurde er als solches auch von Naturschützern und ihren Ideen genutzt. Das war die Kehrseite von Konrad Meyers vorgeschlagener Synthese von Natur und Technik. Die ausführlichen Schriften von Liebking-Jürgensmann und Mäding, den beiden Männern, die mit der Gesamtplanung der Landschaft im Neuen Osten am engsten verbunden waren, legten den Schluss nahe, dass beide fest von einer Verschmelzung der beiden Elemente überzeugt waren. Sie meinten, eine wahrhaft deutsche Landschaft müsse sowohl modern sein, nämlich die neuesten wissenschaftlichen und technischen Fortschritte erkennen lassen, zugleich aber auch eng mit der Natur verbunden sein. Liebking-Jürgensmann pries die deutsche Rasse, weil sie während ihrer ganzen Geschichte Polder angelegt und Flüsse reguliert habe, ließ sich jedoch nicht davon abbringen, dass diese Umgestaltung der Erde im Einklang mit der Natur erfolgt sei, der gegenüber die germanische Rasse eine besondere Pflicht zu erfüllen habe. In diesem faustischen Drange schufen wir unsere Großtaten, unsere Welt, in der neben und mit uns Tiere und Pflanzen als Freunde und Brüder, wie es Goethe einmal sagte, leben. Mäding argumentierte entlang genau derselben Linie und bediente sich teilweise derselben Begriffe. Deutsche hätten in der Vergangenheit die Wasserwildnis der Brücher gezähmt, doch stets in einem harmonischen Verhältnis zum natürlichen Leben in der Landschaft. Und das sei jetzt die Aufgabe im Osten, wo das Land in Übereinstimmung mit der Lebewelt gestaltet werde. Und mit welchem Ergebnis? Der deutsche Planer folgt der Natur und erntet dadurch eine größere Herrschaft über sie. Diese doppelte Perspektive ist der Grund, warum man in den Planungsunterlagen immer wieder die Wörter Landschaftspflege oder Landespflege sieht. Sie bezeichnen eine Sorge um die Landschaft, die sowohl ihrer Gestalt als auch ihrem Schutz gilt. Überall in den Plänen finden sich Anzeichen für ein umweltbewusstes Denken, nicht nur in den Vorschlägen, in jedem Dorf ein Naturschutzgelände auszuweisen und in jedem Kreis ein Naturschutzgebiet vorzusehen, sondern auch in den übergeordneten Leitprinzipien. Die zwanghafte Sorge um Anpflanzungen und Aufforstungen, der Abscheu vor landwirtschaftlichen Monokulturen, Himmlers Anordnung, Eingriffe in seinem des Wassers Bestand und natürlichen Kreislauf sind nur nach sorgfältiger Abwägung aller Folgen vorzunehmen, Das alles verfolgte den Zweck einer Bodenerosion und dem von Seifert heraufbeschworene Gespenst der Versteppung entgegenzuwirken. Dasselbe Denken lag dem Groß-Grün-Plan zugrunde, der vorsah, Ackerland auf schlechten Böden und Steilhänden in Weideland umzuwandeln. Denn für die Planer stand eines außer jedem Zweifel. Der deutsche Bauer braucht ein grünes Dorf und hasst, weil er sie fürchtet, die Sandsteppe. Angesichts von so viel Umweltbewusstsein beklagte der Naturschützer Hans Schwenkel 1943, dass wir Wälder und Baumhecken, die wir im neudeutschen Osten planen, im Altreich immer noch weiter zerstören. Schwenkel hatte gute Gründe für seine Beschwerde. Die eroberten Räume im Osten sollten eigentlich die Möglichkeit schaffen, den Prozess einer fortschreitenden Verkleinerung der Anbau- und Grünflächen in Deutschland aufzuhalten. Doch jetzt hatte der deutsche Osten Priorität, da Himmlers Planer sich ganz mit Entwürfen utopischer Landschaften befassten, deren Grundsätze erst später im Altreich angewendet werden sollten. Wie es sich ergab, wurden auch sie im Osten nie umgesetzt, da die meisten Pläne infolge der veränderten Lage an der Ostfront in der Schublade blieben. Alles, was die Siedlungsplaner an Arbeiten vorzuweisen hatten, war eine Vielzahl von beschriebenen Blättern, eine kleine Anzahl maßstäblicher Modelle und eine noch kleinere Anzahl von Musterdörfern. Deshalb werden wir nie erfahren, ob die Synthese von Natur und Technik in der Praxis funktioniert hätte. Allerdings kann man sich nur schwer vorstellen, dass das harmonische Verhältnis, auf das sich die Planer so gern beriefen, eine Verwirklichung ihrer Ideen im großen Maßstab überlebt hätte. Mit den Ideen des Umweltschutzes wäre es wahrscheinlich ebenso gegangen wie mit Hitlers Begeisterung für eine dezentralisierte Gewinnung von Energie aus Windkraft als Alternative zu einem Stromnetz im Jahre 1942, eine Idee, aus der nichts wurde, weil die Deckung des Energiebedarfs so dringend war und Hitler kein anhaltendes Interesse an diesem Thema hatte, so wie es auch bei dem Mohr-Edikt der Fall war. Der Groß-Grün-Plan war mit der Forderung nach Getreide, Getreide und nochmals Getreide nicht zu vereinbaren. Aufforstungsprogramme, die Laubbäume bevorzugten, entsprachen nicht den Bedürfnissen der Wirtschaft, die eine Abholzung der Wälder und eine Aufforstung mit schnell wachsenden Arten forderte. In beiden Fällen wären die Vorstellungen der Planer auf die Opposition derjenigen gestoßen, für die es auf Produktion ankam, ob die Wehrmacht, Görings Vierjahresplan, die deutschen Industrieunternehmen oder die Gauleiter der neu angegliederten Territorien. Aus denselben Gründen hätte man so ein ehrgeiziges Ziel wie die Überprüfung von Wasserbauprojekten kaum verwirklichen können. All dies war wesentlich schwerer zu verwirklichen als zum Beispiel Himmlers selbstgefälliger kleiner Plan, nistende Störche in Konzentrationslager umzusiedeln. Konrad Meyers Mitarbeiter führten ein zweifach behütetes Leben. Erstens, weil sie unter dem mächtigen Schutz Himmlers arbeiteten und zweitens, weil keines ihrer bevorzugten Patentrezepte jemals eine Bewährungsprobe bestehen musste. Nur gelegentlich registrierten sie die Kluft zwischen einem ästhetischen Bemühen, die Landschaft als ein Gesamtraumkunstwerk, Mäding sagt das, zu gestalten, und der kühlen Logik einer wirtschaftlichen Nutzung. Doch ihre Pläne waren in einer noch grundlegenderen Weise von der Realität losgelöst. Sie konnten stundenlang über Landschaften reden, hatten jedoch zu einigen unangenehmen Fragen wenig zu sagen. Wie ließ sich die nationalsozialistische Theorie einer landwirtschaftlichen Unfähigkeit der Slawen mit der Tatsache vereinbaren, dass die Bauern in Polen und der UdSSR Hecken als Windschutz gepflanzt und andere Maßnahmen gegen eine Bodenerosion ergriffen hatten, wie der Einzelgänger Alwin Seifert ehrlicherweise zugeben musste? Keine Antwort. Und was passierte, als ökologisch denkende Forstbeamte im Generalgouvernement vor den Gefahren einer Entwaldung und Versteppung warnten, nachdem Deutschland das Land seit mehreren Jahren verwaltet hatte? Hier bestand die Antwort darin, auf das Argument zurückzugreifen, man werde viel Zeit benötigen, um die verheerenden Auswirkungen der polnischen Misswirtschaft rückgängig zu machen. Doch die schwierigste Frage wurde von Seifert, Schwenkel, Schönichen und anderen Naturschützern gestellt. Wenn das Ideal des grünen Dorfs dem deutschen Bauern im Blut lag, warum war es dann im Altreich überhaupt zur Gefahr einer Versteppung gekommen? Das konnte man weder übergehen noch wegdiskutieren und die übliche Antwort der Planer lautete, dass es tatsächlich strukturelle Probleme im Reich gebe, eine exzessive Urbanisierung, zu viele Kleinbauernhöfe, bäuerliche Einstellungen, die noch aus der Zeit eines kapitalistischen Materialismus überkommen seien, dass jedoch die Siedlungen im Osten die Lösung brächten. Der angebliche Zusammenhang zwischen Rasse und Landschaft wurde auf diese Weise natürlich ad absurdum geführt. Die Pläne für den Osten als die wahre Quelle einer Erneuerung für das ganze deutsche Volk erhielten darüber hinaus auf diese Weise ein noch größeres symbolisches Gewicht. Die Menschen, die im Osten lebten, warfen sogar noch schwierigere Fragen auf. Himmlers Störche erinnern uns daran, dass die ökologische ebenso wie die technische Seite der Planung auf einem durch und durch rassistischen und mörderischen Fundament ruhte. Beide waren Bestandteil eines umfassenderen Programmes des Völkermordes. Das Musterdorf im oberschlesischen Landkreis Seybusch, polnisch Sywisch, konnte nur gebaut werden, weil über 17.000 frühere polnische Bewohner deportiert worden waren. Auschwitz war das Zentrum vorbildlicher Bodengewinnungsprojekte, bevor es zur Stätte des industrialisierten Massenmordes schlechthin wurde. Das besetzte Land im Osten schlampig oder krank zu nennen und es als stinkenden Sumpf oder als öde Steppe zu brandmarken, stets entweder zu feucht oder zu trocken, war eine Möglichkeit, seinen Bewohnern das Recht abzusprechen, dort zu leben. Dieser Gedanke steckte auch hinter wiederholten deutschen Anspielungen auf den Osten als Tabula Rasa oder unberührtes Land. Diese auffälligen Euphemismen zeigen, wie die Besatzer die wahren Bewohner der Landschaft im Geiste bereits aus der Landschaft entfernt hatten. Behauptungen, der Osten sei zugleich leer und der Ort, wo die deutsche Rasse sich erneuern könne, wurden auch in einem anderen stützenden Mythos deutlich, dass der europäische Osten eine ewig deutsche Grenze sei. Eine Quelle der Volkskraft. Gleich weiteren nationalsozialistischen Ideen und anderen Legenden über Grenzgebiete war dieser teils historisch rassisch, teils politisch und insgesamt höchst problematisch. Er war deswegen um kein bisschen weniger wirkmächtig. Unser Mississippi müsse die Wolga sein und nicht der Niger.
Wir wissen genau, welches Ziel wir haben. Ob Herr Chamberlain mit der Bibel kommt oder nicht. Ob er fromm tut oder nicht. Ob er die Wahrheit spricht oder ob er lügt. Wir wissen das Ziel. Es ist das Deutschland von 1648, das ihnen vorschwebt. Das Deutschland aufgelöst und zerrissen. Wir wissen ja genau, hier in diesem Mitteleuropa sitzen über 80 Millionen Deutsche. Diese Menschen haben auch einen Lebensanspruch. Ihnen gebührt auch ein Lebensanteil. In 300 Jahren sind sie darum betrogen worden. Sie konnten nur betrogen werden, weil sie infolge ihrer Zerrissenheit das Gewicht ihrer Zahl nicht zur Geltung zu bringen vermochten. So leben heute 140 Menschen auf dem Quadratkilometer. Wenn sie zersplittert sind, sind sie wehrlos und ohnmächtig. Wenn diese Menschen eine Einheit bilden, dann sind sie eine Macht. Dass aber hier das Recht von 80 Millionen zur Diskussion steht, nicht eine Partei oder eine Bewegung. Denn was bin ich endlich? Ich bin nicht deutsches Volk als dein Sprecher. Ich bin als der Vertreter deines Rechts. Es handelt sich hier nicht um meine Person, aber ich gehöre nicht auch zu jenen Leuten, die jemals die Fahne streifen. Das habe ich nicht gelernt. Und unsere Gegner, sie schreien es heute raus, Deutschland soll untergehen. Und Deutschland kann ihnen nur eine Antwort geben. Deutschland wird leben und Deutschland wird deshalb siegen.
Das hatte Hitler im Herbst 1941 gesagt. Und damit verabschiede ich mich für heute hier aus der Sendung Delphin auf Radio Jerewan. Wir hörten David Blackburns Eroberung der Natur im deutschen Osten der Nazizeit in den besetzten polnischen und russischen Gebieten und dem Generalplan Ost, wie Umwelt- und Naturschutz zusammenging mit einer rassisch motivierten Blut- und Bodenpolitik und dem Völkermord. Eine interessante Quellenforschung, die sicherlich den Naturschutz heute ab und an etwas kritischer betrachten lässt. In 2 Wochen beschäftigen wir uns mit dem Nimbus der Grenze und dem wilden Osten, also dieser mythologischen Überhöhung der Ostgrenzen des Reiches, wie sie die NSDAP und viele Bewohner Deutschlands in jener Zeit gezogen haben. Thank you.